Der Berliner Bergpodcast. Ausgewählte Geschichten rund um die Sektion Berlin des Deutschen Alpenvereins.
So, hallo Sebastian.
Hallo Saarland. Da sind wir wieder.
Mit einem neuen Podcast.
Neue Folge, neuer Gast bei uns.
Wer ist das denn heute?
Also so wie ich das sehe, ist das der David, David Riebschlieger.
Hallo David.
Ja, hi Saarland. Hallo Sebastian.
So, das Eis ist gebrochen. Heute ist der David Riebschlieger heute bei uns zu Gast. David, magst du dich mal ganz schnell selber vorstellen, wer du bist, wie alt du bist?
Mag ich mich selber vorstellen?
Ja.
Ja, ich bin 50 Jahre alt, Vater von zwei wunderbaren Töchtern und in dieser Sektion der stellvertretende Vorsitzende.
Wir würden gerne wissen, so was machst du so beruflich, aus welcher Ecke kommst du?
Aus welcher Ecke? Ich komme aus Lübars in Rennickendorf.
Okay, aber du wohnst jetzt immer noch in Lübars?
Inzwischen wohne ich im Havelland beim Herrn Ribbeck.
Oh,
nein, nicht ganz. Nur in Schönwalde, einmal hinter der Stadtgrenze. Wunderschön, vom Beruf bin ich Architekt. Obwohl ich mich im Moment manchmal frage, was gerade wirklich mein Beruf ist, wenn ich so den zeitlichen Einsatz sehe.
Du sprichst jetzt auf den Alpenverein an.
Ja.
Da kommen wir noch zu. Wir wollen noch mal so ein bisschen im Allgemeinen bleiben. Also was ist denn so deine lieblingsalpine Sportart?
Ja, da habe ich gerätselt. Also ich würde mal sagen Canyoning.
Okay.
Richtig, jetzt Wildwasser-Canyoning?
Na, mit Wildwasser hat das wenig zu tun.
Nur Canyoning?
Ja.
Mhm.
Und ansonsten Ski-Alpin.
Ah ja,
auch muss schön. Immer irgendwie was mit Wasser zu tun haben.
In irgendein gefroren oder flüssig?
Hauptsache Wasser.
Hauptsache Wasser, sehr schön. Wie oft bist du denn überhaupt in die Berge?
In die Berge, das ist jetzt die spannende Frage, was man alles als die Berge bezeichnet.
Außerhalb Berlins.
Weil ich sag mal, ich bin ja aufgewachsen auf dem Berg, dem Vierrutenberg.
Lübars?
Ja, ich denke mal, der dürfte bestimmt so 12, 15 Meter Höhe haben. Also ich sag mal, 2 bis 3 Mal im Jahr irgendwie in den Alpen und ich denke mal genauso oft irgendwo in den Mittelgebirgen.
Und was machst du da?
Ski-Alpin, Bergwandern, im Mittelgebirge mehr klettern und auch wandern.
Was ist denn bis jetzt deine schönste Tour gewesen?
Meine schönste Tour ist eigentlich nur die Heimgartenrunde vom Herzogenstand rüber zum Heimgarten.
Das sagt mir nichts, sagt dir das was?
Überhaupt nicht, wo ist das denn?
Bayerische Voralpen, also nichts gigantisch Alpines, aber einfach landschaftlich sehr reizvoll. Auf der einen Seite ist der Walchensee, auf der anderen Seite ist dann der Starnberger See. Und es ist halt so eine schroffe Landschaft und es ist halt dieses Übliche. Herzogenstand ist ja nun total überlaufen. Aber wenn man den erstmal den Martinskopf hinter sich gelassen hat, dann sind auch die Touristen wieder weg.
Jetzt weiß ich, wo das ist. Martinskopf, das war Stichwort für mich.
Für mich leider nicht, aber ich werde es nachholen. Ich werde es mir angucken.
Vicky, der Film. Der Berg, der da immer zu sehen ist, das ist der Herzogenstand.
Aha, sehr gut. Und was willst du unbedingt nochmal machen in den Bergen?
Irgendeine Tour, wo du sagst, das will ich unbedingt noch in meinem Leben gemacht haben.
Das ist schwierig. Aber ich glaube, irgendwann schaue ich mir, hat ja auch was mit gefrorenem Wasser zu tun, nochmal einen Gletscher an. Also
auf Brandenburger Haus zum Beispiel.
Ja, vielleicht. Mal schauen. Also ich bin da eher so spontan. Was kommt, das kommt und das muss man dann genießen. Das ist jetzt nicht so. Es gibt andere, die haben eine große Liste, was man tun muss. Und da wird ein Haken hintergemacht und dann wird da irgendwie sonst wie nachgeholfen, um die Liste vollzukriegen. Das existiert bei mir alles nicht.
Hast du auch andere Hobbys außer alpine Bergsportarten oder andere Sachen, die du gerne machst?
Naja, eigentlich das große Hobby ist der Garten.
Was machst du da?
Rosen schneiden, Unkraut jäten, Erdbeeren pflücken, was man halt so in so einem Garten macht. Und sich manchmal vielleicht auch mal auf einen Stuhl setzen, aber das ist in letzter Zeit sehr selten.
Ich wollte gerade fragen, ob das auch vorkommt.
Nee, das tut mir richtig weh. Also in den letzten 2 Jahren ist er ganz schön verlottert.
Woran liegt das wohl?
Keine Ahnung.
Ich kann es mir nicht vorstellen, aber vielleicht fragen wir dich doch mal. Wie bist du denn jetzt zu deinem Posten im Vorstand gekommen? Wie bist du und wann bist du zu unserer Sektion gekommen?
In der Sektion bin ich seit 2006. Also das sind jetzt dann 15 Jahre. Aber das ist eigentlich mehr so das Übliche. Wenn man halt in die Berge geht, ist es A günstiger und B mit der Versicherung besser. Und von daher gesehen ist eigentlich die einzig spannende Frage, warum ist es dann nachher die Sektion Berlin geworden? Und das war schon eine prinzipielle Entscheidung dafür. Die anderen Sektionen hier in Berlin halten sich da raus. Die Sektion Berlin unterhält halt die Hütten und die Wege. Und dann haben wir gesagt, okay, dann ist es halt die Sektion Berlin. Das ist sozusagen eigentlich erstmal die komplette Geschichte, wie es zur Sektion Berlin gekommen ist. Und spätestens beim Vorstand, glaube ich, ist es wie die Sache mit der Jungfrau und dem Kinde, hat uns das vollkommen so gereicht, für uns unterwegs zu sein. Eigentlich brauchen wir jetzt nicht unbedingt die große Gruppe. Mit den Kindern ist es ein bisschen was anderes, weil da haben wir irgendwann festgestellt, wenn du willst, dass die Kinder Spaß dabei haben, unterwegs zu sein, in den Bergen, in der Natur, dann ist das eine immer der Weg und die Qualität des Weges, also die Herausforderung klingt jetzt zu hoch, und das andere ist halt die Gemeinschaft mit den anderen Kindern. Und von daher gesehen mussten wir erstmal feststellen, dass in der Sektion Berlin, wie in allen Sektionen in Berlin, wie in allen Sektionen, die sich östlich der Oder befinden, das Thema Familie und Kinder extrem grottig aufgestellt ist. Also mussten wir halt selbst Hand anlegen und haben halt eine Familiengruppe mitgegründet, initiiert. Und da ist man halt in unserer Sektion sehr schnell vor irgendwelche Wände gelaufen und die müssen halt weg. Da kommt dann halt irgendwann der westfälische Dickschädel durch, obwohl der einen sehr langen Weg bis nach Berlin hinter sich hat, dass ich gesagt habe, das geht so nicht weiter und das muss man angehen. Und da es nun mal jetzt im Moment auch ansteht und es halt eine recht ehrliche Anfrage gab, mit Harald zusammen hier mal aufzuräumen und die Strukturen zu verbessern, habe ich gesagt, okay, dann gehe ich in den Vorstand.
Mit dem Fokus Familiengruppen oder was war so dein Fokus?
Der Fokus ist hier die Strukturen. Sauber zu kriegen, damit die Leute, egal ob die jetzt bei den Familien sind oder in irgendeiner anderen Gruppe oder ob die Trainer sind oder ob die Hüttenwarte sind, das ist mir eigentlich vollkommen egal. Aber wir müssen da viel ändern, was die Strukturen und was den Umgang miteinander betrifft, weil dann kann sich hier noch sehr viel mehr tun und es wird sich auch noch sehr viel mehr tun. Irgendwo da unten auf eurer Liste die Frage stehen, wo wir als Sektion in 15 Jahren stehen. Wir werden uns darauf einrichten müssen, glaube ich, dass wir irgendwo zwischen 35.000 und 40.000 Mitglieder haben. Da muss ein ganz anderes Leben ran als das, was wir jetzt haben. Das, was wir jetzt haben, ist im Geiste, glaube ich, eine Sektion, die irgendwo davon ausgeht, dass er vielleicht 500 Mitglieder hat. Jeder kennt jeden. Und eigentlich wird alles sozusagen im Flur oder mit dem Telefon geregelt, aber das passt nicht mehr zu so einer Großstruktur. Und wenn wir dann nochmal doppelt so groß sind in 15 Jahren, das wird so sein, es ist ganz banal, Berlin hat einen gigantischen Nachholbedarf. Wir müssen uns nur, ich glaube mit München müssen wir uns nicht vergleichen, aber ich glaube unser Klientel ist vermutlich noch alpiner unterwegs als irgendwo in Hannover oder in Hamburg oder in Köln. Und dann schauen wir uns mal an, wie groß da die Sektionen sind. Und dann kommen wir darauf, dass ungefähr 1% bis 1,5% der Bevölkerung einer Stadt normalerweise im Alpenverein sind. Hier in Berlin sind es im Moment noch 0,3%.
Auf wohlgemerkt 3 Sektionen in Berlin verteilt? Oder
naja, 4? Es sind in Berlin 4 Sektionen. Potsdam ist auch nicht weit weg, aber wir müssen uns das nur anschauen. Seitdem wir die Kletterhalle haben, sind wir die Sektion. Wenn wir das Argument würden gelten lassen wollen, dass es in Berlin 4 Sektionen gibt, dann hätten wir die Kletterhalle nicht bauen dürfen. Wir haben sie hingestellt und seitdem wir die Kletterhalle hingestellt haben, wächst unsere Sektion. Die wächst gigantisch. 1.500 Mitglieder im Jahr neu dazu. Das ist eine durchschnittliche Alpenvereinssektion, die jedes Jahr bei uns eintritt. Und da kommen wir dann auch wieder zu diesem Thema dass ich glaube, wir müssen manche Dinge strukturell nochmal neu machen, weil bevor wir die Kletterhalle gebaut haben, war unsere Sektion am Schrumpfen im Gegensatz zum Trend. Und im Moment sind wir als Sektion sozusagen der Trendsetter im Osten und der Osten ist der Trendsetter im Alpenverein. Das heißt, wir wachsen mit am allerstärksten von allen Sektionen und damit werden, da werden wir lernen müssen, mit umzugehen.
Lieber David, du hast gesagt, oder wir haben gesagt, du bist der stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Was sind denn deine Aufgaben in dem Verein?
Spannendes Thema. Theoretisch sind das Innenleben der Sektion. Allerdings ist es etwas schwierig, was das am Ende konkret ist. Irgendwo steht da was von Ehrenamtsmanagement, was es bei uns null gibt. Ja, auch nochmal die Kommunikation, aber die Kommunikation innerhalb der Sektion führt so ein bisschen ihr Eigenleben. In gewisser Weise noch die Gruppen.
Was sind denn Gruppen?
Was sind Gruppen? Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, das werden wir jetzt im Rahmen 150 plus nochmal ein bisschen ausdifferenzieren, was das wirklich sind. Also bisher sind das einfach Menschen, die sich treffen und was gemeinsam machen. Können wir aber vorstellen, dass Gruppen auch mehr sein könnten. Aber da werden auch wir für uns als Sektion definieren müssen.
Gib doch mal bitte einen ganz kurzen Überblick so über die Gruppen der Sektion, wie sie heute sind. Also du kommst ja aus dem Familienbereich. Gib mal eine Zahl.
Also ich glaube, aktuell haben wir 8 Familiengruppen. Es gibt 8 Familiengruppen. Da dürften so, ich sag mal, zwischen 600 und 700 Leute zumindest erstmal auf einer Adressenliste draufstehen. Die allermeisten sind erstmal in einer Gruppe, die auch, ich sag mal, so ein bisschen das Zentrum ist aller anderen Gruppen. Beim Bergsalamandern stehen halt 500 auf der Liste drauf. Wie viel wirklich auftauchen, ist nochmal so ein großes Fragezeichen, aber wir hatten auch schon Einzelveranstaltungen mit 60 Leuten. Dann machen wir halt mal die Kletterhalle dicht, wenn wir das wollen. Aber ich denke, irgendwo so um die 200 Leute sind da schon unterwegs bei den Familien.
Und die älteren Semester, so, was haben wir da für Gruppen?
Wir haben, glaube ich, insgesamt 30 Gruppen, also Mitte 20. Wir haben halt Klettergruppen und wir haben Wandergruppen. Ja, ich tue mich da so ein bisschen schwer mit dieser Aufteilung, weil, also ich denke mal, ein ganzer Teil von denen, die wir als Klettergruppen bezeichnen, sind halt einfach Gruppen von Mitgliedern, die sich halt treffen, die auch gemeinsam was unternehmen. Und bei denen halt das Klettern hier in Berlin sozusagen die Stelle ist, wo die sich treffen. Ich meine, wenn Sahanta jetzt da sitzt, meine Hochtourengruppe, die hat ja nun auch einen ganz schönen Start hingelegt. Da wüsste ich jetzt gar nicht, sozusagen in dieser Diktion würde die als Klettergruppe durchgehen. Ich tue mich da ein bisschen schwer.
Sahanta, wie viele Mitglieder habt ihr momentan?
Ich glaube, das sind jetzt etwa um die 80 Personen bei uns. Mhm.
Also auch ziemlicher Zuwachs in den letzten Jahren, Monaten. Es gibt euch noch nicht so lange, 2 Jahre jetzt.
Ungefähr, ja.
Aber die Sache ist halt die, deswegen, das ist auch das, wo ich meine, wo ich mich halt schwer tue mit dieser Einteilung Klettergruppen und Wandergruppen. Aber zumindest, es gibt da diese Gruppen. Ich glaube aber, dass da ist noch Potenzial.
Definitiv. Also wir haben ja auch natürlich noch Jugendgruppen. Da ist auch
Jedes Jahr eine wegstreichen, ja.
Ja, trotzdem eine immense Anmeldeliste haben an Interessierten auch. Das ist ja auch ein Thema, was wahrscheinlich jetzt im Rahmen der Diskussion 150 plus so nochmal auf den Tisch kommt.
Das ist ja das, was ich meine. Das Thema kommt nicht auf den Tisch. Mhm. Dieses Thema liegt seit Jahrzehnten auf dem Tisch. Und irgendjemand hat bloß Papier drüber gelegt. Also, dass das ein Thema ist, ist offensichtlich. Warum dieses Thema einfach ignoriert wird, weiß ich nicht.
Also, vielleicht nochmal zur Erläuterung. Wir reden hier von 150 plus und vielleicht weiß der eine oder die andere draußen nicht, was ist damit gemeint? Willst du da kurz was sagen?
Also 2019 sind wir als Sektion, genau wie der ganze Alpenverein oder wie der Bundesverband, 150 Jahre alt geworden. Und das ist natürlich schon mal eine ganz schöne Nummer. Gleichzeitig merken wir ja, das ist nicht einfach eine Nummer von gestern, sondern als Alpenverein erleben wir ja, ich habe es ja indirekt auch schon gesagt, in den letzten Jahren schon einen deutlichen Zuwachs. Da kommen noch mehr Leute, wo man es vielleicht in den 80er Jahren schon eigentlich totgesagt hatte. Das hat sich verändert. Aber wir werden uns damit beschäftigen müssen, wie geht es da weiter? Weil sozusagen einfach nur das Tradieren wird es nicht sein. Ich denke, ein ganz großes Thema ist unser Verhältnis zum Sportklettern. Wir sind, ob uns das nun passt oder nicht, als Sportverband für das Sportklettern als olympischen Sport zuständig. Ich habe es ja schon gesagt, seitdem wir die Kletterhalle haben, explodieren unsere Zahlen. Da müssen wir ein Verhältnis zu finden, was das heißt. Aber ich glaube auch, der klassische Weg in die Alpen und was man in den Alpen macht, das verändert sich auch. Ich habe mir so einen schönen Spruch rausgeschrieben, weil ihr das da geschrieben hattet, mit Traditionsverein. Im Zweiten Vatikanischen Konzil ist geschrieben worden, Ecclesia Semper Reformanda. Und ich glaube, das gilt an der Stelle auch für den Alpenverein. Bloß, dass wir das irgendwie seit den 60er Jahren ganz gut beiseite gepackt haben. Wir werden uns beständig immer weiter verändern müssen. Und das, was wir uns halt die letzten 20, 30 Jahre nicht verändert haben, müssen wir halt jetzt relativ bewusst nachholen, um dann einfach als Verein auch zukunftsfähig zu sein.
Also das ist ja schon eine Mammutaufgabe an sich. Aber siehst du jetzt als Vorstandsmitglied noch andere große Baustellen in deiner Arbeit? Wir sind ja quasi noch auf einer jetzt nahezu abgeschlossenen Baustelle.
Naja, eine ganz große Baustelle. Eine ganz große Baustelle ist, glaube ich, dass wir uns als Verein es, glaube ich, in Zukunft nicht mehr werden leisten können, so blauäugig in solche Mammutaufgaben reinzugehen, wie das hier mit dem Vereinszentrum gewesen ist. Und vor allen Dingen, vielleicht können wir es, also rein finanziell, glaube ich, würden wir es können, sowas nochmal zu machen. Aber ich glaube, wir sollten es aus vereinstechnischen Gründen, hört sich jetzt nicht gut an, nicht nochmal machen, so ein Vereinszentrum aufgrund des Willens Einzelner an den Mitarbeitern und an den Vereinsmitgliedern vorbei durchzudrücken. Das war nicht gut, aber auf der anderen Seite entspricht das halt an vielen Stellen unseren Traditionen. Und ich glaube, wir müssen lernen, unsere Mitglieder mehr einzubinden. Und wir leben es jetzt gerade auch in diesem Rahmen 150 plus, dass wir halt eine sehr schlechte Rückbindung unserer Vereinsmitglieder haben. Da ist sicherlich ein echtes Argument das, dass wir viele von unseren Mitgliedern wieder der ADAC der Berge sind. Also die sind halt bei uns, weil sie Leistungen abgreifen, die wir anbieten, seien es die Hütten, seien es die Wege, sei es die Kletterhalle. Aber auch unter diesen Prämissen ist es halt einfach, dass die Rückmeldungen schlecht sind, gering. Und ich glaube, das hat auch was mit dieser Tradition zu tun, halt nicht zu hören, sondern einfach zu entscheiden und es durchzudrücken. Und ich glaube, da müssen alle lernen, da muss der Vorstand lernen und da müssen die Mitglieder lernen, dass wir Beteiligung wollen und da müssen beide Seiten aneinander arbeiten.
Genau. Und die Kommunikationsmittel aufbauen, dass wir auch hören können, was die Mitglieder sagen, Strukturen schaffen.
Ja, ich glaube, dass wir hören können, was die Mitglieder sagen. Auf der anderen Seite auch, dass die Mitglieder hören, das, was wir sagen. Also ich fand es jetzt etwas erschreckend. Wir haben ja fürs World Cup, für diese 150 plus, am nächsten Sonnabend ein World Café.
Also ein Mitgliedertalk.
Auch so ein Mitgliedertalk hat jetzt irgendjemand geschrieben. Ja, von mir aus ist alles okay. Und ich fand schon etwas erschreckend, dass ich jetzt ein Gespräch mit einem Vorstandsmitglied hatte, der sehr überrascht war über dieses Projekt 150 plus und davon, dass wir nächsten Sonnabend mit unseren Vereinsmitgliedern ins Gespräch kommen wollen. Und außerdem hatte ich noch zwei andere Angebote von Referenten, die ein Gespräch haben wollten, die gesagt haben, das können wir doch dann am 5.11. machen. Also wenn noch nicht mal diese, ich sage jetzt einfach mal, diese obere Vereinsebene, bitte ganz doll in Anführungszeichen, wenn selbst da die Leute noch nicht mal mitkriegen, dass wir da einen entscheidenden Termin haben, wo wir als Verein miteinander reden wollen, dann gehe ich mal davon aus, dass das auch bei den meisten Vereinsmitgliedern nicht wirklich angekommen ist.
Ihr arbeitet alle ehrenamtlich hier und habt sicherlich auch ganz andere Themen noch auf dem Schirm. Wo siehst du denn die Sektion gut aufgestellt? Ich will jetzt auch mal was Positives hier hören.
Okay. Das war eine klare Ansage.
Ja, nein, so ist es nicht. Ich denke, was sozusagen unsere Immobilien betrifft, sind wir auf alle Fälle erstmal gut. Wir haben 6 von den mitnobelsten und besten Hütten des Alpenvereins. Wir haben hier eine Kletterhalle, wir haben ein Vereinszentrum. An der Stelle sind wir gut. Ich glaube, es gibt auch eine Sache letztlich bei dem Engagement unserer Mitarbeiter. Und zwar egal, ob diejenigen, die wir bezahlen und bei denjenigen, die wir nicht bezahlen. Die bringen alle einen sehr hohen Einsatz und ein sehr hohes Wollen. Das ist auf alle Fälle eine Sache, die wir auf der guten Seite haben. In Klammern, ich glaube zwar, dass wir lernen müssen, diese Arbeit, ich sag mal, zu kanalisieren, aber zumindest erstmal, es muss etwas geben, was die Leute ermuntert, mehr zu geben als, ich sag mal, in irgendeiner normalen Anstellung. Das ist sicherlich auch noch eine Sache, wo wir gut aufgestellt sind. Ja, und man muss es einfach klar so sagen, die Kasse ist gefüllt. Also finanziell sind wir auch gut aufgestellt.
Nicht mit nicht bezahlen meinst du sicherlich nicht, dass wir die Gehälter nicht bezahlen, sondern da redest du von ehrenamtlichen Mitarbeitern in dem Verein.
Also sagen wir es mal so, ein Thema, noch so eine Baustelle, ist das Thema Ehrenamtsmanagement. Deswegen habe ich mich die letzte Zeit ein bisschen damit beschäftigt. Gleichzeitig habe ich mich auch mit der Frage unserer Mitarbeiter hier in der Geschäftsstelle, unseren Hauptamtlichen, beschäftigt. Und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, diese beiden Begriffe, weil sie irreführend sind, abzuschaffen. Zumindest für mich. Weil eigentlich sehe ich es so, wir haben Mitarbeiter und wir haben das, was man den klassischen ehrenamtlichen Mitarbeiter nennt, das wird ja auch im DAV sehr hoch gehalten, aber da entsteht sehr schnell so eine Wertigkeit zwischen hauptamtlich, das hört sich so an, als wenn das irgendeine Person ist, die irgendwas Wichtiges macht, und ehrenamtlich, das hört sich so nebenbei an. Und ich glaube, das trifft es nicht, sondern ich will diese Wertigkeit rausnehmen. Ich glaube, der Unterschied ist der, es gibt einmal die Mitarbeiter, die sind einfach hier aus, ich sag mal, Spaß an der Freude. Und dann gibt es halt andere, die im Zweifelsfall mehr machen als das, was nur Spaß an der Freude ist. Und das müssen wir halt irgendwie ausgleichen und dafür kriegen sie halt Geld von uns. Und deswegen relativ bewusst zu sagen, Mitarbeiter bezahlt und Mitarbeiter unbezahlt.
Warum sollten sich die Leute überhaupt unbezahlt in dem Verein engagieren, David?
Warum sie es sollten, weiß ich nicht. Das muss jeder.
Oder warum machen sie das?
Warum machen sie das?
Warum machst du das?
Das ist eine spannende Frage. Warum mache ich das? Also wie gesagt, bei mir hat das einmal was damit zu tun, dass ich eigentlich will, dass es auch ein Angebot für meine Töchter gibt. Die Chance habe ich schon weggestrichen. Dieses Argument, was ein eigentliches Argument ist, funktioniert nicht. Die sind jetzt in einem anderen Jugendverband, weil wir nicht in der Lage sind, das zu liefern. Dann ist es vielleicht die Sache, dass ich mir denke, das kann so nicht weitergehen, das musst du ändern. Das ist vielleicht eine Macke von mir. Aber ich denke, das, was uns auszeichnet, ist eine Verbundenheit zur Natur, zu den Bergen. Und das spricht mich halt auch an. Und das auch mit anderen Menschen zu machen, ja, das bringt auch was.
Und du selber bist ja auch in einer Funktion des nicht bezahlten Arbeits hier im Verein. Wie viel Zeit ungefähr in der Woche, sagen wir mal, investierst du für den Verein dafür, dass du nicht bezahlt wirst?
Zu viel.
Sag mal eine Zahl.
Ich denke, im Moment geht es in Richtung 30 Stunden.
Die Woche.
Ja, also Respekt, weil ich arbeite auch 30 Stunden in der Woche, aber auf der bezahlten Seite. David, wo siehst denn du die Sektion so in 15 Jahren? Ganz grob. Du bist als Vorstandsmitglied, gibst jetzt Gas, alle Themen anzusetzen. Und wo siehst du die Sektion?
Also zur Größe habe ich ja schon was gesagt.
Genau.
Das, was ich mir wünschen würde, wäre, dass es eine Sektion ist, wo Menschen mit Freude zueinander kommen, gemeinsam Dinge machen und wo man einfach gemeinsam was erreichen kann.
Schöne Sache, wäre toll. Gibt es noch irgendetwas, was du gerne noch hier in dem Interview loswerden möchtest für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Egal was.
Egal was?
Egal was.
Sozusagen indirekt nochmal die Sache mit 150 plus. Ich bin eigentlich der Überzeugung, gemeinsam schaffen wir das, aber wir werden alle lernen müssen, aufeinander zu hören und miteinander zu reden. Ich glaube, letzten Montag im Beirat, ich frage mich zwar ehrlich gesagt noch so ein bisschen, was ist die Quintessenz dieses Gespräches? Da ist für mich schon so ein bisschen was davon durchgekommen, dass wenn wir es wollen, wir auch miteinander reden können, weil man muss sich halt einfach austauschen und von den anderen hören. Ich glaube, jeder hat ein bisschen andere Vorstellungen und wenn es gelingt, die Summe in den Mittelpunkt zu stellen und nicht so sehr das Einzelinteresse, dann kann man gemeinsam eine Menge erreichen.
Kannst du mal ganz kurz sagen, was der Beirat ist?
Der Beirat ist ein satzungsgemäßes Gremium.
Wer sitzt da drin?
Drin sitzen tun die Referenten. Das heißt, das sind Einzelpersonen, die mit einer bestimmten Aufgabe von der Mitgliederversammlung gewählt worden sind und die Gruppenleiter der Sektionsgruppen, was jetzt indirekt schon so ein bisschen zeigt, dass das Konstrukt ein wenig wackelig ist, weil wir inzwischen auch etliche Beauftragte haben, also Personen, die für die Sektion Aufgaben übernehmen, die aber nicht von der Mitgliederversammlung gewählt worden sind, weil sie vor 30 Jahren so noch nicht denkbar gewesen sind, sind sie halt nie in die Satzung reingerutscht. Die sind jetzt halt vom Vorstand benannt worden, die sind halt jetzt nicht in diesem Beirat mit drin. Ich denke auch, dass das eine der Fragen ist, wie diese Struktur in Zukunft aussieht, die wir in 150 plus nochmal neu stellen müssen, neu stellen werden. Eigentlich ist der Beirat sowas wie ein klassischer erweiterter Vorstand. Mhm. Allerdings ist er halt hier in Berlin sehr groß und auch nicht sozusagen im Bereich des Vorstandes eingesiedelt, sondern eigenständig, was dann auch manchmal etwas skurrile Blüten treibt.
Was wir jetzt aus dem ganzen Interview jetzt gehört haben, ist natürlich, dass der Verein durch seine Größe und durch sein Wachstum neue, andere Aufgaben gekriegt hat. Und dementsprechend auch anders aufgestellt werden muss.
Anders aufgestellt werden muss. Ich glaube eigentlich gar nicht mal unbedingt, dass die Aufgaben großartig anders sind. Also ganz klar, vor 30 Jahren war das ganz große Thema, wie kriegen wir das Geld zusammen, um unsere Hütten zumindest das Dach dicht zu machen. Das ist jetzt aufgrund der vielen Mitglieder kein großes Thema mehr. Das kriegen wir hin. Auch deswegen, weil Bergwandern im Moment in ist und die Hütten voll sind. Und noch nicht mal mehr ein Zuschussgeschäft sind im Moment. Das mag sich auch noch mal ändern.
Nicht zuletzt auch von vielen Freiwilligen, die immer Arbeitseinsätze da leisten.
Du hörst mich schon wieder schweigen. Ich komme ja nun aus dem Baubereich. Und
okay.
Von daher gesehen würde ich das mit einem großen Fragezeichen versehen, ob das eine Stelle ist, die sich finanziell auszahlt. Das würde ich ernsthaft in Frage stellen. Nichtsdestotrotz würde ich definitiv dafür eintreten, solche Dinge wie die Arbeitseinsätze auf den Hütten noch mehr auszuweiten, weil ich glaube, da zeigt sich eine Menge Verbundenheit zwischen den Mitgliedern und den Hütten. Aber ich glaube, unter einem finanziellen Gesichtspunkt sollte man sowas nicht überbewerten. Aber irgendwie habe ich jetzt noch nicht mal mehr Sahans Frage beantworten können.
Genau.
Die Aufgaben sind nicht deutlich anders geworden. Ich sage mal, eine neue Aufgabe ist sicherlich die Sache mit dem Sportklettern und dem Kletterzentrum, wo ich davon ausgehe, die sich in den nächsten Jahren nochmal deutlich erweitern wird. Aber ich denke, die große Herausforderung, die wir haben, ist eigentlich diese strukturelle Frage, können wir als Verein existieren mit im Moment 23.000 Mitgliedern und vielleicht irgendwann mal 30 oder 40.000 Mitgliedern, weil das halt was ganz anderes ist. Das geht halt nicht einfach über den Flur, hey du, ich habe meine Aufgabe, weil dann müssen wir uns halt nicht wundern, was wir jetzt ja schon als Problem haben, dass wir eigentlich viele Stellen nicht adäquat besetzen können, also jetzt vor allem im Ehrenamtsbereich, weil wir halt immer noch probieren, solche Stellen, ich sag mal, du, ich kenne dich, das kannst du bestimmt zu besetzen, aber da ist dann einfach der Wahrnehmungs- und Kommunikationshorizont viel zu gering.
Gut, ich glaube, wir hören alle daraus, dass eine Menge spannende Aufgaben auf uns allen hier in dem Verein warten und dass wir in einem Umbruch sind, in der Hoffnung, dass wir mit kompetenten Leuten wie dich dann halt dem Verein in die nächste Zukunft führen können.
Nochmal ganz kurz, wir werden das nur gemeinsam schaffen. Und das muss die Herausforderung sein, dieses gemeinsam zu ermöglichen.
Wir kommen mal von den großen Fragen der Sektion zu ganz kleinen spontanen Fragen an dich, David. Willst du loslegen, Sahand?
Gerne. Wie gesagt, es sind 6 Fragen und fangen wir an. Einfach ganz spontan und ganz schnell antworten. Berge oder Meer?
Meer.
Zeitung am Morgen oder Netflix Abend?
Zeitung.
Auto oder Fahrrad?
Schwer. Eigentlich das Fahrrad.
Individualurlaub oder Gruppenurlaub?
Gruppenurlaub.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Strukturen neu aufbauen oder vorhandene einreißen?
Kannst du mir die Frage nochmal einreißen oder einreichen?
Einreißen. Strukturen neu aufbauen oder vorhandene einreißen?
Das ist doch dasselbe.
Rotwein oder Weißwein, David?
Rosé.
Gut, dann haben wir einen Kübel.
Okay, David. Erstmal herzlichen Dank, dass du hier bei uns warst und dich diesen Fragen gestellt hast und uns auch so ausführlich über alles erzählt hast. Es fehlt einfach die Zeit. Wir könnten da, glaube ich, noch eine ganze Weile zusammensitzen.
Vor allem mein Kaffeepartner sitzt ja schon drüben.
Ja, und wir werden das wahrscheinlich auch an anderer Stelle fortführen, weil es gibt viele spannende Themen, wo du hier und da auch immer wieder mit dabei bist und Sachen dazu sagen kannst. Und wir würden uns freuen, wenn du uns wieder besuchst und nochmal in einer weiteren Folge dabei bist.
Das glaube ich auch, dass da noch einiges ist, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne noch hören würden, aber dazu später definitiv mehr. Vielen lieben Dank, lieber David, dass du dabei warst. Vielen Dank für das Zuhören.
Und ja, gerne. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lieber Sebastian und lieber Sahand.
Danke, danke. Und wer noch Feedback hat oder wer irgendwelche Vorschläge hat, wen wir hier noch interviewen sollen, der kann eine Mail schreiben an podcast@dhv-berlin.de.
Dann verabschieden wir uns.
Bis bald.
Und sagen Tschüss.
Tschüss.